Wer ehrlich auf sein Leben blickt, merkt, äußerlich wirken wir stark und aktiv, innerlich erleben viele eine leise, manchmal schmerzhafte Form des Sterbens, körperlich, seelisch, geistlich. Die Schrift zeichnet ein realistisches Bild des Menschen, äußerlich lebendig und doch auf dem Weg in den Tod. Gerade dort, in dieser verborgenen Not der Schwachen und Zerbrechlichen, zeigt sich, wie sehr wir die heilende Kraft des göttlichen Lebens brauchen und wie konkret Jesus dieser Not begegnet. Jesus kommt an den Ort der Schwachen und Zerbrechlichen. Johannes berichtet nüchtern, er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. In diesem schlichten Satz verdichtet sich eine tiefe Bewegung Gottes, Jesus kehrt bewusst an einen Ort zurück, der unter den Frommen seiner Zeit keinen Klang hatte, Galiläa, ein verachteter Randbezirk. Über ihn heißt es, andere sagten, dieser ist der Christus. Andere sagten, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa, und forsche und siehe, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Der Weg des Sohnes Gottes führt nicht zuerst in die Zentren der Macht oder an die religiösen Brennpunkte, sondern in die übersehenen Regionen, in denen Menschen als schwach, unbedeutend und zerbrechlich gelten. Gerade dort knüpft er an das erste Zeichen an, indem er totes Wasser in lebendigen Wein verwandelt hat, ein stilles, aber sprechendes Bild dafür, wie er die Atmosphäre des Todes in seiner Nähe in Freude und Leben umwandelt. Jesus kehrte nach Kana in Galiläa zurück, den Ort der schwachen und zerbrechlichen Menschen. Kana liegt in Galiläa, einem verachteten Ort, der die Welt eines niedrigen und gemeinen Zustandes bedeutet, wo die schwachen und zerbrechlichen Menschen sind. Der Herr war während des ersten Zeichens einmal hier, um das Todeswasser in Lebenswein zu verwandeln. Nun kommt er an denselben Ort zurück, um das zweite Zeichen zu tun, das im Prinzip des Lebens dem ersten Zeichen entspricht, den Tod in Leben zu verwandeln. Dass Jesus wieder nach Kana kommt, trägt eine leise, aber tröstliche Botschaft, Gott besucht Orte der Bedürftigkeit nicht nur einmal. Er wendet sich dem Milieu der Verletzten und Überforderten wiederholt zu. In Kana begegnet er nun einem königlichen Beamten, einer Person mit Ansehen und Einfluss, aber innerlich völlig hilflos angesichts der Todeskrankheit seines Sohnes. So wird sichtbar, vor der Macht des Todes sind alle gleich, kein Rang schützt vor Ohnmacht, kein Status macht unabhängig von Gnade. Von 1. Mose an zeichnet die Bibel diesen Zug Gottes nach, er sucht nicht die Selbstsicheren, sondern die Bedrängten, nicht die glänzenden Fassaden, sondern die Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Diese Rückkehr nach Kana lässt ahnen, wie Gott auch heute unsere versteckten, beschämenden Zonen aufsucht, jene Galiläas unseres Lebens, die wir am liebsten verbergen. Dort will Christus seinen Weg beginnen, dort setzt er an, um die Geschichte zu wenden. Es macht Mut, dass er den Schauplatz seiner lebensschaffenden Zeichen nicht in der Welt der Starken, sondern in der Welt der Schwachen wählt. Wer sich darin wiederfindet, darf leise hoffen, gerade in dieser Niedrigkeit rechnet Gott mit mir. Wer sein eigenes Galiläa, seine schwachen, übersehenen und schambesetzten Lebensbereiche, nicht mehr verleugnet, sondern im Licht der Rückkehr Jesu nach Kana betrachtet, entdeckt, genau dorthin kommt Christus bewusst zurück, das kann die Scham lösen, den Druck der Selbstoptimierung mildern und eine stille Hoffnung wachsen lassen, dass ausgerechnet an den gering geschätzten Orten unseres Lebens eine neue Geschichte des göttlichen Lebens aufgehen kann. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein Königlicher, dessen Sohn krank war. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere sagten, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa? Heilung für sterbende Menschen, Leben für Geist, Seele und Leib. Die Bibel zeichnet vom Menschen ein ernüchterndes Bild, äußerlich lebendig, innerlich doch unter der Macht des Todes stehend. Paulus beschreibt diese Spannung so, wenn aber Christus in euch ist, ist zwar der Leib der Sünde wegen Tod, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Der königliche Beamte mit seinem todkranken Sohn steht stellvertretend für diese Situation. Trotz aller Möglichkeiten, die ihm als Beamter zur Verfügung stehen, bleibt er vor der Grenze des Todes machtlos. In jeder Lebensphase treten solche Grenzen hervor, nachlassende Kräfte, Beziehungen, die zerbrechen, innere Wunden, die nicht heilen wollen, Gedankenmuster, die uns in die Enge treiben. Die Schrift verbindet diese Zerbrechlichkeit mit dem Bruch aus 1. Mose 2-3, der Mensch hat sich von der Quelle des Lebens, dem Baum des Lebens, getrennt und ist in die Sphäre des Todes geraten. Wir sind alle kranke und sterbende Menschen. Wir sind gefallene Menschen, schwach und zerbrechlich, die sterben und die Heilung des Herrn brauchen. Wenn du die Heilung des Herrn Jesus hast, wird dein Sterben zum Leben werden. Die Heilung, von der das Neue Testament spricht, greift tiefer als die Behebung einzelner Symptome. In Römer 8 wird ein umfassender Weg sichtbar, denn der auf das Fleisch gesetzte Verstand ist tot, aber der auf den Geist gesetzte Verstand ist Leben und Friede. Zuerst berührt das göttliche Leben unseren Geist, wenn Christus als lebengebender Geist in uns Wohnung nimmt, dann beginnt es, unseren Verstand, unsere Gefühle und unseren Willen zu durchdringen. Wo unser Denken vom Geist her neu ausgerichtet wird, verliert der innere Tod an Macht, Resignation, Zynismus und Bitterkeit werden nicht einfach moralisch bekämpft, sondern von einer anderen Kraft durchwoben. Schließlich reicht dieses Leben bis in den Leib hinein, derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, will auch unsere sterblichen Leiber beleben. Heilung bedeutet in diesem Licht, Gott lässt die Zonen unseres Sterbens Schritt für Schritt vom Auferstehungsleben durchdringen, bis der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Wer sich darauf einlässt, entdeckt oft unspektakulär, aber spürbar, wie verhärtete Bereiche weicher werden, festgefahrene Wege sich öffnen und ein leiser Friede inmitten äußerer Begrenzung aufkommt. So wird das eigene Leben, mitten in der Erfahrung des Alterns und der Verletzlichkeit, zu einem Ort, an dem Gottes heilende Gegenwart Gestalt gewinnt. Wer die eigene Sterblichkeit nicht länger nur abwehrt, sondern in der Perspektive von Römer 8 anschaut, kann beginnen, die Risse und Schwächen des eigenen Lebens als Berührungspunkte mit dem Auferstehungsleben Christi zu verstehen. Das nimmt dem Tod seine heimliche Macht, lässt einen neuen Frieden inmitten ungelöster Umstände entstehen und öffnet das Herz für eine tiefe, stille Freude daran, dass Gottes Heilung das letzte Wort behalten wird. Wenn aber Christus in euch ist, ist zwar der Leib der Sünde wegen Tod, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Denn der auf das Fleisch gesetzte Verstand ist tot, aber der auf den Geist gesetzte Verstand ist Leben und Friede. Das lebengebende Wort, Heilung durch Vertrauen auf Jesu Zusage. Der königliche Beamte reist mit einer klaren Erwartung zu Jesus, der Meister soll mitkommen, den Sohn sehen, ihn berühren. Doch Jesus durchkreuzt diese Vorstellung und gibt ihm nur ein Wort, geh hin, dein Sohn lebt. Keine sichtbare Geste, kein Gebet vor Ort, nur eine Zusage. Entscheidender Wendepunkt der Geschichte ist der unscheinbare Satz, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Zwischen dem Weggehen von Jesus und der Ankunft zu Hause liegt eine Strecke, in der der Beamte nichts in der Hand hat außer diesem einen Wort. Gerade in dieser Wegstrecke zeigt sich, was biblischer Glaube ist, nicht ein vages Hoffen auf bessere Umstände, sondern ein inneres Sichbinden an das, was aus dem Mund des Herrn hervorgegangen ist. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Der königliche Beamte glaubte dem Wort aus dem Mund des Herrn. Als er von seinen Knechten erfuhr, dass der Junge lebte, glaubte er und sein ganzes Haus. Als der Beamte später erfährt, dass die Heilung genau zu der Stunde einsetzte, in der Jesus gesprochen hatte, wird sichtbar, wie Gottes Handeln und Gottes Wort zusammenfallen. Das Wort Jesu ist keine bloße Information, sondern trägt in sich die Kraft, die es verheißt. Jesus selbst bezeugt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wo dieses Wort geglaubt wird, tritt göttliches Leben in Bereiche ein, die vom Tod gezeichnet sind, in einen fiebernden Körper, in eine erschöpfte Seele, in einen resignierten Verstand. Durch die ganze Schrift zieht sich diese Spur, Gott schafft durch sein Wort, er tröstet durch sein Wort, er weckt Glauben durch sein Wort. Dass der Beamte ohne sichtbares Zeichen umkehrt, markiert eine stille, aber tiefgreifende Verschiebung, er gründet seine Hoffnung nicht mehr auf das, was er sieht, sondern auf das, was Christus zugesagt hat. Wer diesen Weg kennt, weiß, wie unscheinbar, aber nachhaltig die heilende Wirkung des Wortes sein kann, in manchen Fällen als unerwartete Wendung äußerer Umstände, oft aber als innere Stärkung, Klärung und Befreiung, die den Todesgeruch aus der Seele vertreibt. So wird erfahrbar, dass der Herr auch dort, wo er nicht sichtbar anwesend ist, durch sein gesprochenes Wort real handelt. Wer lernt, den eigenen inneren Zustand nicht mehr vor allem an sichtbaren Veränderungen, sondern an der Verlässlichkeit des Wortes Jesu zu messen, findet eine neue Ruhe auf dem Weg. Die Zusagen des Herrn werden zu tragenden Pfeilern, an denen sich das Herz festhalten kann. Und in diesem stillen Vertrauen beginnt das lebengebende Wort, seine heilende Kraft in Gedanken, Gefühlen und Entscheidungen zu entfalten. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wer die Geschichte des königlichen Beamten auf das eigene Leben bezieht, kann entdecken, dass der Weg zwischen Zusage und Erfüllung, jene Wegstrecke, in der äußerlich noch nicht sichtbar ist, zu einem kostbaren Ort wird, an dem das Vertrauen auf das Wort Jesu reift. Gerade dort, wo nur noch seine Zusage bleibt, wächst eine tiefe Gewissheit, die das Herz stabilisiert und dem lebengebenden Wort Raum gibt, Heilung, Klarheit und leisen Mut in das eigene Innerste hineinzuwirken. Herr Jesus Christus, danke, dass du dorthin kommst, wo wir schwach, zerbrechlich und vom Tod bedroht sind und uns nicht meidest, sondern uns mit deinem göttlichen Leben suchst. Wir bringen dir unser ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib mit allem, was müde, verletzt oder verstockt ist, und bitten dich, dass dein lebengebender Geist uns neu durchdringt. Lass dein Wort in uns wirksam werden, unsere inneren Wunden heilen, unsere Gedanken erneuern und unsere Gefühle und Entscheidungen in dein Licht stellen. Stärke in uns das Vertrauen auf deine Zusagen, auch wenn wir dich nicht sehen, und erfülle unsere sterbliche Existenz mit der Kraft deiner Auferstehung. Bewahre uns in der Hoffnung auf deine Wiederkunft und lass uns schon jetzt etwas von der kommenden Fülle deines Lebens schmecken. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in dir. Amen.